25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.
Doppelt hält besser. Und nachdem es uns die erste Aufnahme zerschossen hat, haben wir uns natürlich nach einem kurzen Intermezzo, wo ich gefühlt 8-mal auf den Tisch geschlagen habe und dieses verdammte Aufnahmeprogramm ziemlich hart gedisst hätte, wie man es in der Rap-Sprache sagt, fangen wir einfach nochmal von vorne an, denn es gibt doch, wie gesagt, nichts Schöneres als das, was man gerade 20 Minuten lang gehört hat, nochmal zu hören. Naja, nevertheless, willkommen zur Podcast-Folge zu 25 Jahre Radio Free FM. Mein Name ist Dominik, ich mach das Ganze, weil ich bin ziemlich jung. Heißt, Free FM gibt schon 3 Jahre länger als mich und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen die Sachen auch kennenlernen. Ich möchte die Redakteure ein bisschen näher kennenlernen und heute habe ich das Glück, ich habe jemanden gegenüber von mir, den kenne ich eigentlich schon ziemlich gut, denn wir machen schon ziemlich viel zusammen. Vor allem, wenn es um die Musik geht, denn an der Musik kommt man in seinem Lebenslauf wirklich, weiß Gott, nicht vorbei. Und deshalb erstmal wunderschön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt auch die 20 Minuten länger. Hallo Rainer.
Einen wunderschönen guten Tag, 2. Versuch.
Wie gesagt, wir hatten den ersten Part schon komplett fertig, aber wir ziehen das Ganze jetzt nochmal durch, denn wir sind Profis. Das Gute ist, dadurch, dass ich keinen Leitfaden habe, werden auch Sachen zur Sprache kommen, die wir vielleicht noch gar nicht hatten. So, ich habe schon gesagt, Musik ist wahrscheinlich mitunter eins der größten Dinge in deinem Leben und man kann wahrscheinlich auch sagen, die größte Leidenschaft.
Es ist definitiv die größte Leidenschaft. Das ist definitiv das, was mich von kleinst auf begleitet hat. Angefangen wirklich von Kindertagen mit dem Kassettenrekorder meiner Mutter, mir die Sachen angehört. Sie, damals ganz großer Elvis-Fan, hatte auch so ein bisschen Beatles, hatte 7 Inches, also Singles im Wohnzimmer, die ich dann immer aufgelegt habe und das ganz toll fand. Es ist was mich echt begleitet hat und ich hatte Gott sei Dank irgendwie immer wieder Menschen um mich herum, vor allem, ich sag mal, in den ersten prägenden 10, 15 Jahren, die anscheinend irgendwie einen ziemlich coolen Musikgeschmack hatten und mich einfach reingeführt haben und diese Tür zur Musik aufgemacht haben, zu dem, wo ich heute stehe und was ich heute bin, auch ein Stück weit. Also die Musik hat mich sicherlich auch geprägt und es ist ja tatsächlich so, es gibt ja diesen schönen Spruch, ne? Du kannst in der Schule niemals so viel lernen, wie du in einem 3,5 Minuten Rock'n'Roll-Song lernen kannst. Und ich glaube, da war bei meinem Leben schon ganz schön viel dran.
Bei Rock'n'Roll ja, bei Punk nein.
Ja, ich war jetzt nie ein Punker. Das ist aber ein wunderschönes Ding, was ich mir Gott sei Dank irgendwie, ich freue mich drüber, dass das so ist, weil das ist ja nicht automatisch so. Ich war tatsächlich von Anfang an und auch bis heute jemand, der nie zu irgendeiner Musik erstmal Nein gesagt hat. Sondern ich bin generell offen und höre mir Dinge an, auch wenn ich zunächst vielleicht Vorbehalte habe. Seien das optische von denen, die es vortragen, seien das Instrumentale von Instrumenten, die ich nicht mag. Oder es war nie so, dass ich Nein gesagt habe. Ich habe eher hinterher einfach gesagt, nee, das ist jetzt was mir nicht gefällt. Und ich habe es mir aber gegeben, ich habe es aber versucht zu verstehen. Manchmal habe ich es nicht verstanden, okay, aber ich habe es auf jeden Fall nie abgelehnt. Es ist tatsächlich so, dass ich Musik generell nie abgelehnt habe und deswegen das große Glück hatte, ein ganz, ganz breites Musikverständnis zu bekommen im Laufe der Jahre. Ich habe mir auch, wann immer mich irgendein Kapitel oder irgendein Künstler irgendwas interessiert hat, ich weiß nicht, wie viele Tonnen Bücher in meinem Leben, auch einfach Musikbücher, also Musikbiografien, auch teilweise sehr trockene Abhandlungen über irgendwelche Epochen, Musikdokus. Ich bin als junger Kerl ständig ins Kino gegangen. Donnerstags, der besondere Film war extrem günstig. Haben mir da Sachen wie Blues Brothers angeguckt, The Song Remains the Same, Woodstock. Im Prinzip habe ich eigentlich Musik studiert, ohne jemals auf einer Musikschule gewesen zu sein.
Ja, so kann man es ganz gut sagen. Wie viel Platten ungefähr hattest du dann zu deiner Jugendzeit?
Ach, ich weiß, das ist ganz schwer zu sagen. Man hatte damals tatsächlich ja nur Vinyl, okay, Kassetten natürlich, aber die hatten die Wertigkeit, als ich 6 oder 7 war, weil ich da noch kaum Platten gehabt habe, dann habe ich diese gekauften Kassetten gehabt. Ne? Ich hatte, was weiß ich, ich will jetzt mal sagen, vielleicht dann so mit 15, 16, wo ich das Auflegen angefangen hatte, hatte ich vielleicht 250 Singles oder so, ja, und vielleicht 40, 50 LPs. Ich ist jetzt einfach so reingeraten. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Ich weiß, dass wir heute irgendwo, dass ich heute irgendwo Platten in den Tausender, anderthalb Tausender Bereich komme, so, weil ich es jetzt auch erfasst habe. Aber ich weiß nicht, wie viel ich damals hatte.
Aber wie bist du denn damals in dieses Auflegen reingerutscht?
Es war eigentlich völlig verrückt. Ich war Ministrant.
Liegt nahe, klar, Ministrant, und dann kommt auch schon direkt der Techno-Club.
Ja, ungefähr so. Und wir hatten so ein Ministrantenheim, also überhaupt diese katholische Jugend, die war doch schon, da lief schon relativ viel. Und ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, 12, 13 oder so. Und dann hatten wir da immer so unsere Partys, und wir hatten da, musste natürlich Musik laufen. Und ich war der Jüngste also um mich rum waren lauter, die ein paar Jahre älter waren, also die dann schon 15, 16, 17 waren, und die mir auch wahnsinnig viel die Musik mitgegeben haben. Und dieses Musikauswählen auf den Partys, das wollte keiner machen. Und dann haben die irgendwie immer gesagt, ach, der Rainer, der hat sich auch so, ich hatte mich ja so interessiert, die haben mich das quasi dann gesagt, mach du mal. Und so kam ich quasi zum Auflegen. Und irgendwie fanden das dann alle Knorke, ne? So. Und der erste Schritt war dann tatsächlich, einer dieser älteren Ministranten, der hatte dann irgendwie eine Abi-Party, eine fette, und hatte mich dann gefragt, ich war völlig baff, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen auf der Party, war halt deutlich älter wie ich, ja. Das einzige Ding war, ich war damals schon so groß. Ich bin extrem früh sehr groß gewesen, deswegen bin ich nie aufgefallen. Hat er mich gefragt, und er hat gesagt, und du kriegst sogar Geld dafür. Dreimal trocken geschluckt, gesagt, klar, ja.
Ja.
Ich habe 50 Mark bekommen. Das war wirklich richtig viel Geld damals, und das fürs Auflegen, was mir eh Spaß gemacht hat, dachte ich, verstehe die Welt nicht mehr, ja, und habe dann meine Singles mitgenommen und habe da aufgelegt, und alle fanden es toll, und der Rest ist Geschichte. Dann kam, da gab es einen Jugendclub, das war das Bonhoefferhaus, evangelisches Jugendhaus. Da war immer Freitagabend, war da immer Disco-Veranstaltung für all die war auch immer um 10 oder um 11 war die schon zu Ende. Das war halt so lang, wie man dann durfte dann in dem Alter. Und das war dann mein erster, nächster Schritt, wo ich dann regelmäßig DJ war. Also das war dann so der Next Step. Und dann gab es plötzlich quasi eine Regelmäßigkeit, jeden Freitag aufzulegen. Ja, dann ging es weiter.
Unter welchem Namen?
Damals, da waren DJ-Namen waren damals nicht von Bedeutung. Also es war tatsächlich so, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war damals so, dass da war der DJ und der hat aufgelegt, und damals tatsächlich auch später dann in meinem Ding sogar noch teilweise mit Moderation in den Diskotheken. Der Name war unwesentlich. Du warst nicht diese Persönlichkeit, du warst der die Musik gemacht hat.
Ja. Was halt der normale Dienstleister.
Ja, irgendwie. Ja, aber eben schon der Typ in der Klasse, der die Ahnung von Musik hat und deswegen für die Mädchen auch ein bisschen interessanter war. Das fand ich jetzt dann immer auch irgendwie spannend. Und ich hatte einen großen Vorteil, ich musste nicht tanzen, weil der DJ kann ja nicht tanzen, ne? So, ja.
Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, großartig.
Du bist trotzdem der coole Typ, weil du legst ja auf,
ja, eben,
aber
eben.
Du musst dich nicht blamieren beim Tanzen.
Richtig. Du hast es erfasst.
Ich sehe schon. Aber deine berufliche Laufbahn fängt ja erstmal ganz unscheinbar an.
Ja gut, das war dann alles ganz anders. Ich hatte dann tatsächlich auch, ich war ein Hauptschüler, was damals, also heute hat das ja einen furchtbar komischen Nachgeschmack, das war damals überhaupt nichts Dramatisches. Du hattest einerseits die Realschüler, das waren die Leute, die dann irgendwie so ein bisschen in die technischen Berufe gegangen sind, und die ganz, ganz, ganz fitten Jungs, die sind dann aufs Gymnasium gegangen und sind dann Ärzte geworden, whatever. Es gab aber einen großen Schwarm um mich herum. Ich bin einfach auch, Friedrichshafen ist eine Arbeiterstadt gewesen. Handwerker und Arbeiter waren einfach die Jungs und Mädels, wir waren auf der Hauptschule. Es war völlig okay. Es war auch nichts dramatisch. Und die Hauptschüler wurden dann eben auch quasi, das waren ja dann die später den Meister, den Gesellen gemacht haben, den Meister, und dann den Betrieb ihres Vaters übernommen haben zum Beispiel. Da musstest du jetzt nicht studiert haben oder so, sondern du musstest eine gescheite Handwerkerausbildung. Ich bin dann Maler und Lackierer geworden. Weil die irgendwie alle fanden, dass ich gut zeichnen kann und dass ich ein kreatives Händchen hätte und so. Ja, fand mein Zeichenlehrer, fand das. Und dann haben wir gesagt, der macht das. War damals eine interessante Ausbildung. Insofern, ich habe zum Beispiel Kalligrafie gelernt in dieser Zeit. Ich bin ein Jahr lang, ich war einer der allerersten Schüler, also von dem Abschluss her, die wir zum tatsächlich zunächst mal ein Jahr Berufsschule hatten, bevor wir, also das erste Jahr war bei uns nur Berufsschule, nicht im Betrieb. Das war damals ganz neu. Und in diesem Jahr haben wir wahnsinnig viel gelernt. Farbenlehre haben wir gelernt, Materiallehre, wir haben Kalligrafie gelernt und so. Und das war eigentlich schon ganz spannend, aber es war mir eh klar, dass ich da ganz bestimmt nicht auf dem Gerüst stehe mein ganzes Leben. Ich habe nebenher aufgelegt und das war mir, ja, so, okay. Und da ich es ja irgendwie ganz hübsch mit dem Grafischen und mit dem Zeichnen und so konnte, war der nächste Step, war dann eben, ich war, muss ich ja heute fast sagen, glücklicherweise habe ich eine sehr starke Unverträglichkeit auf Lösungsmittel gehabt. Die waren damals noch mörderisch. Das war pures Gift. Ich habe das Zeug nicht vertragen. Ich konnte es nicht einatmen. Also hat mir der Arzt gesagt, du darfst da nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich meine Lehre zu Ende gemacht und dann hieß es so, und jetzt musst du was anderes lernen. Und dann bin ich Reproduktionslithograf geworden. Fachrichtung Repro-Retusche. Und so bin ich dann quasi in ein ganz neues Gebiet reingerutscht, nämlich in den Sektor von Magazinen und von Verlagen und Grafikbüros und so.
Diesen Beruf kann ich A, nicht aussprechen. Ich habe schon wieder vergessen. Und das ist, wo wir uns ja vorhin auch schon mal kurz drüber unterhalten haben. Und B, was ist das jetzt nochmal genau? Den Beruf siehst du ja jetzt auf keiner Ausbildungsmesse mehr irgendwie.
Das ist richtig. Nee, Reproduktionslithograf ist im Prinzip, ich habe all das manuell auf Leuchttischen und mit zwei Raumkameras gemacht, was man heute eigentlich mit InDesign oder Quark Express oder so machen kann auf dem Rechner. All das Manuelle. Stell dir vor, dieses Programm gibt es nicht und du musst jetzt quasi mit einem Foto und mit ausgeschnittenen Schrifttypen und so weiter eine Titelseite gestalten. Wie machst du es? Naja, klar, du legst dir Film über Film über Film und malst selber noch drin rum und deckst es ab und machst davon wieder ein Foto und machst wieder ein Foto und am Schluss machst du eine Druckplatte draus. Das ist eigentlich das, was ich gelernt habe. Letztendlich genau das. Das ist, glaube ich, wirklich sehr schwer vorstellbar für jemanden, der jetzt in deinem Alter ist, der quasi dieses nur InDesign, nur Quark Express kennt und ach, wie sie alle heißen, diese.
Ein schönes Ausschneidewerkzeug hat und yeah, beim freien Stellen kurz anrufen, genau, bei der Grafikerin: Hey, kannst du mir das kurz freistellen?
Ja, es gab keinen Zauberstab und es gab auch keinen Radiergummi, ja, also keinen virtuellen, sondern das
heißt,
musste
ja
man noch von
gut Deutsch. Sobald du dich da einmal minimal verzeichnet hast, war ja deine Arbeit wieder komplett für den Arsch.
Ja gut, dann musstest du quasi mit einem Skalpell rausgegangen und hast es aus dem Film wieder rausgekratzt. Aber Vorsicht, der Film wird ja immer dünner. Also auf Kratzen ist nicht gut.
Genauso wie auf Platten. Da haben wir schon wieder eine Parallele.
Ja, und jetzt, man muss jetzt sagen, jetzt sind wir natürlich sehr bei diesen Berufen hängen geblieben. Ich habe parallel dazu immer aufgelegt. Ich habe parallel dazu die Musik nie verlassen. Das war mir immer wichtiger als jeglicher Beruf. Und so bin ich dann tatsächlich auch in diesen ganzen Sektor reingerutscht, dass ich dann Veranstalter wurde.
Und dann ging ja auch für dich die große, ich nenne es jetzt mal, Weltreise los. Es war an sich ja eher nur Österreich.
Ja, es war tatsächlich nur Österreich. Aber es war natürlich.
Rainer Goes International.
Es war tatsächlich natürlich eine Weltreise insofern für mich, weil ich dann plötzlich Dinge erlebt habe, von denen ich als ganz junger Teenager immer geträumt habe. Mir war klar, also das mit der Gitarre und spielen virtuos wird nichts, das können alle anderen besser. Das mit dem Singen ist jetzt auch nicht so der Burner, ne? Und also ein Rockstar werde ich nicht, ja, war mir klar. Aber das ganze Rock'n'Roll-Business hat mich immer wahnsinnig fasziniert und irgendwie bin ich zumindest so ein bisschen als DJ so am Rand mitgeschlittert, ja. Und dann kam aber tatsächlich eine Situation, dass ich wirklich versehentlich durch einen Ticketkauf von einem Konzert in Vorarlberg, wo ich im Büro der Chefin gelandet bin von der Konzertagentur, was ich nicht wusste. Ich dachte, es halt irgendjemand mir da die Tickets bestellt hat. Das war damals ja auch, wie gesagt, du konntest nicht online irgendwie mal schnell, sondern es war dann da Nummer raussuchen, anrufen, ich möchte Karten kaufen, gibt es aber in Deutschland nicht, wie komme ich da ran? Dann hat sie gesagt, ja, sie ist dann vorher vorm Konzert da und ist an der Kasse, sie gibt es mir dann und so. So habe ich die Veronika hieß sie, kennengelernt und was ich nicht wusste und was dann eigentlich wahnsinnig maßgeblich war, bis heute für mein weiteres Leben war, sie war die Chefin zusammen mit ihrem Bruder der größten Konzertagentur in diesem südwestlichen österreichischen Raum. Die hatten die richtig großen Sachen gemacht. Also das Konzert, wo ich hinging, war jetzt ein relativ kleines in Frankenweil im Venomna-Saal, Steve Harley und Cockney Rebel. Und die hatten aber gemacht so Sachen wie The Cure, Joe Cocker, damals diese große Reunion-Tour von Cantit, Andreas Vollenweider, Chris Christopherson, Mother's Finest, also die damals ja auch noch ganz anderen Namen hatten, ganz anderen Klang hatten als heute. Das waren ja keine Oldie-Veranstaltungen, sondern es waren ja Menschen, die einfach noch im Business waren. Und wir konnten uns gut leiden und ich bin dann irgendwie, ich habe zu dem Zeitpunkt, das war nach Ende meiner ganzen Malergeschichte und so, hatte ich einfach auch Zeit und habe dann irgendwie so, ja Mensch, ich kann mir das schon, wenn du mal jemanden brauchst, der dir hilft. Ja, konnte sie brauchen, ja, ich bin hin. Das Ende vom Lied war nämlich das, ich war innerhalb von 3 Monaten plötzlich Produktionsleiter von echt fetten Konzerten. Irgendwas habe ich richtig gemacht, irgendwas war wohl in Ordnung und ich habe quasi so eine Blitzkarriere gemacht. Innerhalb von ein paar Konzerten bin ich quasi vom Assi-Assi-Assistent, ja, bin ich zum Produktionsleiter aufgestiegen und plötzlich haben die ganzen Leute in der Halle oder im Stadion auf mich gehört und ich war der Mann mit dem Funkgerät, der immer die Antworten haben musste. Es war irre, es war abgefahren und ich habe witzigerweise eben auch total tolle Sachen erlebt, denn ich habe tatsächlich plötzlich, ich war bei den Stones Backstage, ja, ich habe Mick Jagger und Keith Richards, die haben mit mir geredet, ja, ich habe Joe Cocker zum Flugplatz gefahren, 1,5 Stunden lang, ich habe mir blöde Sprüche von Nina Hagen anhören müssen und musste dann aber doch mit ihr trinken und so weiter und so fort. Und das war natürlich so ein Traum, comes true. Und ich habe das dann ein paar Jahre lang gemacht und habe mich dann auch selbstständig gemacht, bin wahnsinnig auf die Fresse geflogen mit meiner eigenen Konzertagentur in Deutschland, habe mich aber auch wieder aufgerapft, habe dann im Plattengeschäft gearbeitet, um meine Schulden irgendwie zu zahlen, mein Geld, was mir übrigens wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war damals dann auch tatsächlich schon mal ein halbes Jahr in Ulm in der Neuen Straße im Drogeriemarkt Müller gearbeitet. War ganz witzig, eben plattenmäßig, weil die mochten mich irgendwie ganz gerne und immer wenn die jemanden gebraucht haben, der irgendwo in einem Laden ausgeholfen hat, haben sie mich immer gefragt, ob ich das mache. Das habe ich dann auch eine Weile gemacht. Und dann habe ich noch Clubkonzerte veranstaltet, Anfang der 90er. Habe ich den größten Flop meines Lebens fabriziert. Welchen? Heute stehe ich dazu. Ich habe ein Demoband bekommen von einem Kumpel, der in Hamburg Konzerte gemacht hat. Und der hat mir das Demoband runtergeschickt und gesagt, du, ich fände es cool, wenn du diese Band machen würdest. Weil ich mache für die eine Deutschland-Tour und ich brauche da noch ein paar. Ich habe mir dieses Band angehört und habe gesagt, nee, gefällt mir überhaupt nicht, ist echt nicht, es passt doch nicht in unseren Laden und es ist nicht gut. Diese Band hat diese Tour tatsächlich gespielt und diese Band hieß Nirvana.
Nein. Aua! Echt jetzt?
Ja, ja.
Kein Scheiß.
Kein Scheiß. Also, es war dann tatsächlich so, es war wirklich, das Demo, das ich bekommen habe, war wirklich schrammelig, beschittig aufgenommen. Also es war einfach wirklich nicht gut, ja. Aha. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Klar, das ist ja meistens so bei so
Garage Bands und sowas. Und es war einfach die Zeit, es war im Prinzip die Zeit, das erste Album gab es aber nur in Amerika, ja. Es war noch lange nicht an Nevermind zu denken und die waren halt unterwegs und der wollte denen halt eine Europatour machen. Okay, die haben die tatsächlich gemacht und das Verrückte war, dass die dann irgendwie kurz vor Erscheinen von Nevermind gemacht haben und das nachher haben sie alle damit gebrüstet, sie hätten Nirvana und sie hätten es auch doch ganz genau gewusst, alles Bullshit. Nevermind gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Konnte noch keiner ahnen, ja. Und es ist tatsächlich so, ich finde Nirvana toll. Es ist eine meiner, auch Nevermind ist eine meiner ganz großen Lieblingsplatten, die in meiner Top 10 ever drin sind. Aber ich muss sagen, Nirvana live, alles, was ich von ihnen live gehört habe, war einfach eine Schrammelband. Ja, Punkt. Mhm. Ja, das ist alles andere, ist Legendenbildung. Ja.
Aber ist trotzdem verrückt. Das ist Aber klar, wenn du ein Demo bekommst von einer jungen Band, das ist halt noch nicht so ausproduziert. Und B, weißt du ja nicht, was dann noch kommt.
Eben.
Vor allem, wie viele Bands gibt es, die am Anfang verschossen werden als das neue große Talent? Und dann hörst du nach einem Jahr gar nichts.
Ich hatte dann kurz daraufhin, so quasi, um mein Ego wieder aufzubauen, eine andere Geschichte. Es gab in der Schweiz, gab es eine Band, die in den zweiten Hälfte der 90er wahnsinnig explodiert ist, die hieß Baby Jail. Und die waren also quasi auch noch No-Names. Und ich kannte die witzigerweise von meiner Zeit in Österreich schon, weil nämlich immer wieder hat das quasi eine große österreichische Handelskette hat immer wieder Tourneen finanziert für Schweizer Bands und die waren da bei uns. Und dann war das aber auch völlig unspektakulär und ich habe dann in meinem Club gesagt, ich mache euch, weil ich mochte die auch wahnsinnig gerne. Ich habe die dann gebucht und dann ist was passiert, was wirklich völlig crazy war. Das ist der Tettnang, der Bäumle hieß der Laden, hatte so 120, 150 Leute, aber dann war es wirklich, wenn man alle Tische rausgibt, dann brachte der auseinander. Und ich habe die gebucht und wir haben die gemacht und eine Woche, bevor die bei uns gespielt haben, sind die in der Schweiz auf Single-Charts und auf LP-Charts auf Nummer 1 gegangen. Und dann war das so, dass wir da wirklich, hat sich ein Schwarzmarkt und weiß der Henker, es gab ja gar keinen Vorverkauf. Die haben sich quasi, wir haben hunderte von Leuten vor der Tür gehabt vom Laden, die rein wollten und es ging nicht mehr und das ging wirklich so falsche los, wie viel Geld sie zahlen, damit sie da jetzt rein dürfen, weil es war halt die Band der Stunde. Ja. Das war dann so ein bisschen so, dachte ich mir, naja gut, okay.
Immerhin.
Es war nicht Nirvana, aber immerhin war es Baby Jane. Ah.
Aber man muss ja auch sagen, du bist dann auch so ein bisschen wieder zu deinem, in Anführungsstrichen, alten, vorherigen Beruf hier reingegangen, durch das, ich nenne es jetzt Schriftsetzer, weil das kann ich mir einfach am besten merken. Und ja auch die Mischung aus DJ, weil auf einmal warst du Redakteur von einem Musikmagazin.
Ich habe damals gearbeitet für einen Verlag es war ein Verlag, der hat so Werbeheftchen auch gemacht, teilweise auch für viel kommerzielles Zeug eben. Und die hatten mir die Möglichkeit gehabt, in einem dieser kommerziellen Blättchen eine Seite Musik zu machen. So, da war ich dann ein Jahr oder ein Dreivierteljahr war ich damit drin und dann ist dieses Ding eingestellt worden. Und mein damaliger Chef hat dann irgendwie gesagt, Mensch, das ist ja jetzt eigentlich total schade, weil er merkt schon, diese eine Seite in diesem wirklich unbedeutenden Werbeblatt hat sehr viel bewegt, ob wir uns nicht mal überlegen wollen, hatte ja viele Leute um mich herum, da draußen ein Magazin zu machen, weil wir hatten noch den Druckauftrag, garantiert auf die nächsten 2 Jahre, glaube ich, war es, mit einem Festpreis bei dieser Riesendruckerei für diese 30.000er Auflage. Und der war unschlagbar günstig. Und dann habe ich mir tatsächlich Geld geliehen von meinen Großeltern und habe gesagt, okay, das ist mein Anteil, wir drucken jetzt mal eine und dann schauen wir mal, was passiert. Und das Ding hat Bombe eingeschlagen. Wir waren einfach auch eine coole Truppe. Wir haben irgendwie genau im richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht. Wir hatten einfach Glück. Wir waren, glaube ich, auch mit viel Esprit dabei. Oberschwaben hat uns die Tür weit aufgemacht. Alle Live-Clubs fanden uns toll und haben gesagt, natürlich schalten wir bei euch Anzeigen. Es ist geil, endlich gibt es so ein Magazin. Ja. Und wups, bang, waren wir mittendrin. Und uns gab es dann letztendlich, glaube ich, 3 Jahre zu Ende gegangen ist. Das ist ein Kapitel, das möchte ich auch gar nicht ausführen. Zu Ende gegangen ist es letztendlich aufgrund einer Krankheit von mir, die mich sehr lange ferngehalten hat. Und das war dann einfach blöd, weil da hat dann quasi mit mir der Motor gefehlt. Das ist auch eine Lehre für die Zukunft gewesen. Und dadurch ist alles irgendwie ganz schnell in sich zusammengebrochen. Und es gab dann auch Streit und wupp, war es weg. Schade drum, aber es war so. Und dann war ich noch, nach dieser Krankheit war ich dann noch mehrere Jahre für ein großes Wochenblatt, hatte ich eine Seite pro Woche mit aber 500.000 Auflage. Und es war halt so ein Wahnsinnsinstrument, dass ich dann durch dieses Instrument wahnsinnig tief in die Musikgeschichte reingekommen bin, so auch bis runter nach Frankreich, Italien runter. Überall kannte man uns, in England. Witzigerweise wegen einer halben Seite in einem Werbemagazin.
25 Jahre. Free FM.
Einfach machen. Gutes hält sich. seit 25 Jahren. Bei anderen Radiosendern finden viele Themen nicht statt. Entweder du findest dich damit ab oder du gestaltest deine eigene Sendung. Dank unseres Ausbildungsangebots kannst du selbst einfach mal Radio machen. Könnte ja gut werden. Werde Mitglied und zeige allen, welche Themen in dir brennen.
Aber noch bevor diese Riesenauflage da war und nur diese eine Seite, hat eine Seite sozusagen bei FreeFM für viel Aufsehen erregt, für viel Aufsehen gesorgt. Denn da gibt es so einen Mythos, der schleicht sich hier jetzt schon ein Weilchen rum, und zwar, dass das Mambo damals FreeFM in Grund und Boden geschrieben hätte.
Ich sage einfach immer wieder, es ist nicht wahr. Dieser Artikel hängt tatsächlich hier im Radio an der Wand in dieser 20-Jahre-Galerie. Kann man nachlesen, wenn man das dort liest, sieht man, es ist nicht so. Und der Spruch, dass man bei FreeFM erst ab einer Stunde von einem Sendeloch spricht, den haben nicht wir verbrochen, sondern haben die FreeFM selber verbrochen. Wir waren FreeFM sehr wohlgesonnen. Wir haben sogar die allererste bezahlte Titelseite gemacht damals, weil wir wollten ein tolles Motiv. Und dann hat einer von unseren Leuten gesagt, wir haben da so letzten Monat so einen geilen Sprayer kennengelernt, lassen wir den doch ein Motiv, das Radio FreeFM am Schiff hebt, ab, sprayen, und dann bezahlen wir halt, dann haben wir aber ein richtig geiles, einzigartiges Titelblatt, und das haben wir sogar gemacht. Also alles nicht wahr.
Aber witzig finde ich dann diesen Fakt, dass du ja dann ein paar Jährchen später auf einmal dann auch FreeFM auf deiner Senderliste hattest, weil dann warst du auf einmal in Ulm.
Ja, das ist richtig. Ich bin Januar 2000 bin ich nach Erbach gekommen. Erstmal, ich habe das erste Jahr hier in Erbach verbracht. Habe mit einer guten Freundin zusammen Agenturarbeit betrieben. Wir haben unter anderem auch witzigerweise damals dann fürs Roxy gearbeitet, wo ich ja auch aufgelegt habe dann. in der Zeit tatsächlich saugut ins Auflegegeschäft hier reingekommen bin. Ich habe eigentlich das Glück gehabt, in allen tollen Läden auflegen zu dürfen. Das war Salon Hansen, Fortschritt. Ich habe im Roxy aufgelegt, in der Sonderbar. Ja, war toll. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Also ich bin tatsächlich dann nach Ulm gekommen, habe hier gearbeitet und konnte dann zum ersten Mal FreeFM hören. Davor kannte ich es ja nur vom Hörensagen. Und habe es gehört, und ich habe auch zwei, drei Leute kennengelernt, die eben auch Sendungen gemacht haben. Der Boscher zum Beispiel, ich weiß seinen Nachnamen jetzt, er lebt inzwischen wieder zu Hause in Belgrad. War der allererste, der mich eingeladen hat. Bei dem war ich zuallererst mal zu Gast. Da habe ich mal, der hatte, ich glaube, Samstagnachmittag oder so war das, Left of Center hieß die Sendung. Und das ist eine tolle Sendung. Und der war eben auch einer der Leute, die richtig tolle Sendungen auf FreeFM gemacht haben, unter anderem auch die Soul Rotation begnadet gut, und eben auch Dope on Radio habe ich regelmäßig gehört, und ansonsten hat mir der Sender überhaupt nicht gefallen. Das war irgendwie nicht meine Musik, die da lief. Lief wahnsinnig viel Darkwave, und dann waren halt auch teilweise Sendungen drin, wo ich echt gesagt habe, da stehe ich auch heute noch dazu, boah, es kann es ja nie anhören, weil da Moderatoren zugange waren teilweise, die haben sich einen abgestaxt. Das war ja eigentlich, es ist ja schon fast eine Strafe gewesen, dazu hören zu müssen, ja. Also da hast du einfach besser abgeschalten, und dann war das schon gut. Da hast du halt nur diese Sendung angehört. Und dann bin ich aber immer wieder über diese FreeFM-Leute gestolpert. Ich war dann mal eben in der Sendung. Es gab damals das Delmensinger Schlossgarten Open Air. Da hat FreeFM immer wieder live übertragen. Da habe ich dann den Toby Jazz Jazz-Sendung kennengelernt und den Klaus Schmidtke. Die haben da diese Live-Sendung übertragen, und so kam dieser Ding, und die haben mich irgendwann, haben die mich quasi entführt und gesagt, wir machen mal, du machst geile Musik, komm, jetzt machen wir einfach mal eine Nachtsendung, so an Weihnachten rum war das irgendwie, und das wirklich so, war es zart 10 Stunden, batsch, ja, so, nur geile Mucke. Und in dieser Nacht wurde ich dann quasi gehijackt, weil nach dem einen oder anderen Bier hat der Klaus Schmidtke dann sehr, sehr geile Spaghetti aufgefahren. Wir mussten ja auch irgendwann mal was essen, nach so langer Zeit, morgens um 4 war das dann oder so. Und da haben sie mich dann gefragt, ob ich denn nicht Musikredakteur werden möchte, könnte, wollte. Und ich habe wirklich, als erste Reaktion war, und da kommt dieses furchtbare Ding her, ich habe gesagt, hey, komm, hör auf, der Sender ist eigentlich scheiße. Ja. Was soll ich hier Musikredaktion machen? Ich komme mit eurer Musik nicht klar. Und dann haben die mir einfach wirklich gesagt, hey, hör mal, da gibt es einen, das ist der Sirko, der ist völlig überlastet, der ist momentan alleine. Die Musikredaktion ist bei uns sehr relevant. Wir brauchen bloß jemanden, der sich drum kümmert. Und wir sehen in dir so einen. Du bist jemand, der auch die Vielfalt mitbringt. Komm zu uns und dann kannst du auch was bewegen. Und ich habe das gemacht und musste mich dann einem großen Gremium stellen, die mich dann auch gefragt haben. Denen habe ich dann auch nochmal gesagt, dass ich sie nicht so toll finde. Ich möchte das jetzt nicht immer wieder wiederholen, was ich da gesagt habe. Habe aber auch da gesagt, hey, ihr habt sau gute Sendung. Und da habe ich unter anderem nochmal Dope on Radio erwähnt. Das hat der Mo mitgekriegt und deswegen hat er mich dann nochmal gehijackt. Schwuppdiwupp war ich nämlich in der Dope on Radio Redaktion. Was ich aber bis heute nicht bereue. Ich finde Dope on Radio nach wie vor eine geile Sendung. Ich bin froh, mit zwei so tollen Kollegen so eine tolle Möglichkeit da zu haben auch. Und ich mache es jetzt auch schon weit über 10 Jahre.
Aber welche Zeit natürlich du wahrscheinlich auch relativ cool in Erinnerung behalten haben wirst. Was für ein Satz.
Wow.
Die Zeit in der Musikredaktion. Wann ging es denn da los?
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, das genauso zu definieren. Ich würde sagen, das muss irgendwann 2005, 2006, wahrscheinlich war es sogar dieses Weihnachten, 2005, 2006, wo ich dann gelandet bin. Am Anfang, das war ja noch draußen in Söflingen, ja, das war ziemlich chaotisch. Also da lagen stapelweise unbearbeitete CDs damals aber ich habe mich da ganz schnell reingefuchst irgendwie. Ich fand es natürlich super toll, dass ich neben der Tatsache, dass ich jetzt ständig mit an aktuellen Sachen direkt versorgt wurde und sie jetzt nicht über, ich habe damals immer FM4 gehört, ja, nicht über FM4 hören muss, in Anführungszeichen, sondern quasi direkt bekomme und aussortieren kann und jetzt, wow, so diesen bunten Strauß der Rotation zu machen. Das war für mich schon wirklich was ganz, ganz Tolles, was ich wahnsinnig genossen habe. Ich habe im Umkehrschluss natürlich auch die Möglichkeit gehabt, wenn ich irgendwas ganz Geiles gehört habe, zu sagen, ey, das muss bei uns laufen. Das ist super, das Teil muss sofort bei uns in Rotation. Und was ich dann auch relativ schnell eingeführt habe und was mich freut, dass es das heute noch gibt, ist die Platte der Woche.
Das heißt, die ist auch sozusagen auf deinem Mist gewachsen.
Es gab meines Wissens wohl in der Frühzeit von FreeFM gab es schon mal sowas, ist dann irgendwie eingeschlafen. Also ich weiß das auch gar nicht, die Annalen jetzt genau, aber ich habe mir sagen lassen, es gab schon mal sowas Ähnliches. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ein super, ich sage jetzt mal ganz böse, auch ein Werkzeug auf eine gewisse Art und Weise, weil es ist ja auch etwas, womit wir gegenüber den Künstlern und den Plattenlabels uns so zeigen können, so, das sind die Sachen, die wir richtig gut finden, so sind wir. Weil wenn wir sagen, das ist eine Platte der Woche, dann ist das quasi, so sind wir. Das ist das, was wir gut finden, das ist ein Statement. Das hat sich dann aber auch ganz, ganz schnell irgendwie gut reingearbeitet und wirklich schön, dass es heute noch gibt. Es all die Jahre, also jetzt auch schon weit über 10 Jahre auch durchgehalten hatte und wirklich auch 50 Mal im Jahr.
Ja, da kann ich dir auch ein Lied von singen. War ja unsere erste Berührung sozusagen damals bei FreeFM über die Platte der Woche aus der Tagesredaktion. Ich meine, der Samu hat es ja ziemlich lange, nee, der Paul war es, glaube ich. Paul, Samu, die zwei haben das ja etwas häufiger am Anfang gemacht oder halt, sage ich, in der Zeit, wo ich dann gerade gekommen bin. Und dann wurde das ziemlich schnell an mich vererbt.
Das ist natürlich immer wahnsinnig wichtig, jemanden zu haben, der sich quasi, weil es gibt ja immer diese Spezialsendung sonntags. Ne? Und die war mir von Anfang an, waren die mir eine Herzensangelegenheit. Ja? Und sie ist natürlich, ich habe die auch tatsächlich am Anfang noch sehr häufig selber gemacht, um witzigerweise damals den Praktikanten zu zeigen, wie wir das gerne hätten. Wie sollte denn sowas klingen? Ich habe auch damals am Anfang, muss ich sagen, das habe ich dann irgendwann nicht mehr durchgehalten, noch sämtliche Texte für die ganze Woche und fürs Spezial alle selber geschrieben. Ich saß einmal in der Woche da, einen halben Tag und habe Texte geschrieben über diese Platte. Und zwar habe ich mir keine Pressetexte zur Hilfe genommen, nichts. Nein, das war meine idiotische Ehrenkäsigkeit. Damals als Musikjournalist, der ja damals noch sehr stark war, ich muss das alles selber schreiben. War natürlich toll, aber ist verdammt viel Arbeit.
Das darf man nicht unterschätzen, weil man muss halt eben, das ist ja am Anfang immer leicht dahergesagt, so ein paar Bandinfos, aber wenn du dann halt auf einmal auf einen Song achten musst, dann musst du erstmal das ganze Ding eingrenzen, dann achtest du auf den Text, dann achtest du auf die Melodie, ist das Ganze in Dur, ist es in Moll, was hat das für eine Auswirkung auf das Ganze? Da kann man sich schon ziemlich lange mal an so 10 Songs mal dran festarbeiten.
Ja, sicher und.
Wie würdest du sagen, hast du die musikalische Farbe geprägt zu deiner Zeit? Und auch bis heute noch. Was ist so der Typ? Ja, man muss ja unterscheiden zwischen dem Dope- und Radio-Rainer und dem Rotationsrainer.
Definitiv, ja.
Was hat den Rotationsrainer ausgemacht?
Neugier, Vielfalt und immer auch den Blick in die Richtung, dass es tatsächlich, und ich meine das jetzt im positivsten Sinne, auch hörbar bleibt. Dass du nicht sagst, nur weil ich jetzt hier bei FreeFM bin, muss ich was spielen, was so sperrig und so knarzig ist, dass es auch echt niemand mag. Ja? Nein, sondern es war mir einfach auch so ein Anliegen zu sagen, okay, ich wähle jetzt hier Stücke aus, die den Tag durchlaufen. Die spiegeln natürlich auch ein Stück weit das wieder, was in den Nachtstunden auch passiert. Also Reggae, Rock, wegen mir auch Country. Und trotzdem ist es aber was, wo ich als Hörer eine Entdeckung machen kann und nicht abschalte, weil ich so furchtbar, weil es so furchtbar quer ist, dass du sagst, boah, wie sind die denn drauf? Da hält ja kein Mensch aus. Und ich glaube, das ist jetzt wahnsinnig schwer, weil der Sirkut hat er ja auch toll immer in all den Jahren toll mitgezogen, auch mit den Leuten, die dann immer an seiner Seite waren. Aber ich glaube, dass ich dann schon derjenige war, der ein ganz breites Musikverständnis mitgebracht hat, weil ich kam einerseits aus der Veranstalterecke, ich kam andererseits natürlich, ich habe jahrelang im Plattenladen gearbeitet. Ja. Wann immer ich irgendwie Geld gebraucht habe in den späten 80ern bis ran an die späten 90er, dann bin ich an den Plattenladen zum Arbeiten gegangen. Das konnte ich. Da hat man mich immer genommen. Ja, so. Da kriegst du natürlich ein wahnsinnig breites Feld. Und wenn ich überlege, dass ich ja, auch als DJ, einerseits, wenn man jetzt mal aufs Roxy zurückguckt, nur auf die Zeit, einerseits eben meine elektronischen Sachen gemacht habe, vollbrett rein, habe aber parallel dazu Viva Las Vegas, also so Partys gemacht mit Sinatra und Dean Martin und Schalala. Und dann diese Roxy Music, die ich gemacht habe, die ganz stark Funk- und Jazz-lastig war. Und alles hat mir wahnsinnig Freude gemacht. Und alles andere wäre gar nicht gegangen, weil es dann langweilig wird. Ja? Mhm. Das life's too short for boring music, ja.
Das heißt, du hast diesen Grund. Hast du den Grundsatz auch aufgestellt? Ist es so ein Satz, hast du den von FreeFM übernommen?
Welchen meinst du jetzt?
Das steht, glaube ich, heute noch auf der Homepage, wenn du auf Rotation klickst. Life's too short for boring music.
Nein, es ist tatsächlich ein Werbespruch von irgendeinem Indie-Label aus den 80ern. Irgendein englisches Label hatte den quasi auf seiner Firmenphilosophie.
Wie lange hast du Musikredaktion gemacht?
Ich glaube, es war gar nicht so wahnsinnig lange. Lass es zweieinhalb Jahre sein. Das war die Zeit, in der wir von Söflingen nach Ulm gezogen, also hier ins Herzen, in die Büchse gezogen sind. Und dann, wie wir in der Büchse waren, war ich ja Musikredakteur und dann kam dieser schleichende Übergang zur Geschäftsführung.
Darauf wollte ich jetzt anspielen, denn auf einmal, in der Konzertagentur und in der Veranstaltungsagentur, da war der Start senkrechter. Aber man kann auch durchaus sagen, dass hier ein leichter Aufschwung zu sehen war, denn nach dieser Zeit als Musikredakteur warst du auf einmal FreeFM. Oder besser gesagt, derjenige, der in den Knast gewandert wäre, wenn hier was passiert wäre.
Ja, es war tatsächlich so, es gab damals ja einen Geschäftsführer, der Robert Berton, der mit uns auch hier umhergezogen ist. Und dem Robert war das dann irgendwann alles zu viel. Und er wollte sich vor allem auch beruflich nochmal anders orientieren. Und aufgrund dieser Tatsache hat er quasi nach Entlastung gesucht. Und diese Entlastung ich konnte ganz gut mit dem Robert und der hat sich auch mal gefreut, wenn ich da war und hat schon gemerkt, so okay, das ist jemand, der versteht das Radio und so weiter. Und der hatte mich dann gefragt, ob ich denn nicht so mit einer kleinen Prozentzahl einstellen könnte, weil ich ja Freiberufler war. Ihm quasi unter die Arme zeigen, sodass der ein, zwei Tage an der Woche frei haben kann und seinen anderen Sachen nachgehen kann und ich so lange die Geschäftsführung auffange. Und ich habe dann gesagt, ja, klar, kann ich machen, kann ich mir vorstellen, finde ich eine geile Idee, finde ich super. Habe auch parallel natürlich noch die Musikredaktion gemacht. Und das Ding war dann, dass auch Robert von einem Tag auf den anderen plötzlich weg war. Und ich weiß noch, ich hatte Geburtstag und ich habe alle Vorstände zu meinem Geburtstag eingeladen. Wir hatten eine Party in der Reutigerstraße und die hatten irgendwie Schufix oder irgendwas. Ich glaube, es war sogar Schufix oder so, ich glaube. Also sprich das Treffen, wo die Leute immer zusammenkommen vom Radio. Und dann kamen die alle gleichzeitig auf meine Geburtstagsparty. Und die haben mir auf meiner Geburtstagsparty in der Küche dann beim ersten Bier und beim Chili eröffnet, dass ich doch jetzt eigentlich in Zukunft Geschäftsführer sein könnte, weil der Robert heute gesagt hat, dass er nicht mehr da ist. Und ich bin ja schon halber Geschäftsführer. Ja, ja.
Heißt, dein Geburtstagsgeschenk von FreeFM war hier, war, du wirst Geschäftsführer.
Ja, so ähnlich.
Trink mit uns.
Trink mit uns. Ja, es war dann aber letztendlich was schön. Also es war schön, es war der richtige Zeitpunkt. Ich hatte wahnsinnig viel Energie und reingesteckt. Habe gesehen, wow, passiert was, ist toll. Wir haben diesen Umzug, wir waren hier dann plötzlich mitten in der Stadt. Das war einfach schön. Und irgendwie war es genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, ja, okay, habe ich Bock drauf. Mache ich auch mit ganzem Herzen und stürze ich mich jetzt rein mal in dieses Abenteuer. Musste mich da natürlich reinfuchsen. Das war echt nicht immer einfach, alles zu verstehen, was meine Vorgänger gemacht haben. Weil wir sind nun mal keine Firma, die seit 150 Jahren Großindustrie macht und wo alles ganz genau geregelt ist, sondern da gibt es schon auch durchaus mal Ordner, die schlägst du auf und du weißt halt nicht, was der gemeint hat oder was da drin, also ja, großes Fragezeichen über dem Kopf. Ne? Aber war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, ich möchte sie nicht missen. Ich hatte dann auch mein erster Auszubildender, war dann der Christian Hütter. Da hat sich der Robert mit mir zusammen noch eingesetzt. Ich hatte auch den Ausbildungsschein dann und er war dann mein erster Auszubildender. Dann kam danach noch mal einer, das war Fabiano Nitsch, den ich auch quasi als Praktikant akquiriert habe. Und wie ich dann gedacht habe, so jetzt wird es Zeit aufzuhören. Ohne Groll, ja, sondern es ist jetzt einfach an der Zeit, ich habe ja das Radio nie verlassen, also ich bin ja dabei geblieben, musste ich ja irgendwie gucken, wen nehme ich jetzt, und dann habe ich tatsächlich den Christian wieder zurückgeholt und der war ja dann nach mir auch ein paar Jahre lang Geschäftsführer.
Wie lange warst du dann insgesamt Geschäftsführer?
5 Jahre.
5 Jahre?
5 Jahre waren es.
Und gleichzeitig Dob- und Radio-Redakteur?
Habe ich immer gemacht, ja. Am Anfang noch Musikredaktion.
Und dann Plattform.
Plattform habe ich auch. Also ich war ein Geschäftsführer, der relativ viel im Studio war. Also ich habe tatsächlich viele Plattformen gemacht. Im Gegenteil. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gestehe, es gab so Plattformen, die habe ich mir ausgeguckt und die habe ich gesagt, das ist Chefsache. Die mache ich. Weil ich fand es so spannend, Leute kennenzulernen oder Leute, die auch reinkommen. Ich hatte zum Beispiel mal den Chef damals von Bauhaus in Dessau. Ich hatte die Donata Wenders da, also Wim Wenders Frau, die eine Ausstellung gemacht hat im Stadthaus drüben. So Leute kamen immer wieder und da habe ich immer gesagt, wow, will ich machen, mache ich. Und dann ist der Geschäftsführer eben wieder Plattformmoderator gewesen.
Wieder schnell ins Studio gehobbelt.
Genau. Ich habe auch teilweise auch mal Platte der Woche Texte. Ich war relativ oft und viel im Studio und es hat mich immer auch so gereizt, so ein bisschen mit den Praktikanten zu arbeiten und sie auch von mir aus mal ins Senkel zu stellen, wenn sie mir gerade wieder echt auf den Geist gegangen sind.
Eine Sache, die sie auch seit mehreren Jahren durchzieht.
Ja.
Das Schöne ist, mittlerweile kommt es bei mir wieder zurück, weil ich war auch so ein Praktikant, den man am Anfang ziemlich oft ins Senkel stellen musste, weil meine Musikauswahl etwas zu speziell war, sage ich jetzt mal. Ich hatte, ich glaube, einen zu großen kulturellen Einfluss für die 10-Uhr-Stunde, sage ich jetzt einfach mal.
Ach was.
Und das Gute an der Sache ist, das kommt jetzt alles wieder zurück. Jetzt, nachdem ich jetzt die Praktis betreue, kommt alles zurück.
Yeah, everything comes back.
Ja, da muss ich oft, deshalb muss ich oft auch denken an die Zeit, als Chris hier Geschäftsführer war und mich hier tragen musste.
Ja, das war, wie gesagt, es war eine wahnsinnig schöne Zeit. FreeFM ist bis heute ein prägendes Element in meinem Leben. Ich möchte es nicht missen. Ne?
25 Jahre FreeFM.
Radioaktiv. Wir wollen weiter strahlen. Freie Radios sind aus sozialen Bewegungen entstanden. Gegen AKWs, Startbahn West und Pershing 2 Stationierung engagierten sich viele Menschen. Die großen Medienhäuser hatten die Breite der Bewegung unterschätzt und wenig bis gar nicht berichtet. Deshalb waren die BürgerInnen sauer und gründeten Piratensender. Sie kämpften zuerst für die Legalisierung und dann für eine flächendeckende Verbreitung des Bürgerradios. Vorreiter war vor allem Radio Dreieckland in Freiburg. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, diese Rolle einnehmen zu können. Ein Verbreitungsweg über UKW und in naher Zukunft DAB Plus ist für uns unabdingbar. Macht mit, rettet eure Themen und werdet Mitglied.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Was ich so spannend an der Sache finde, du bist dann kein Geschäftsführer mehr. Du sagst, du legst es jetzt hin, ich, Geschäftsführer, das Kapitel ist jetzt für mich durch.
Ja.
Aber die Sendung, the show must go on.
Ja,
das finde ich ja so geil.
Klar. Nee, es war tatsächlich so, ich habe ja meinen Nachfolger auch unterstützt, wo es nur ging. Er konnte mich jederzeit anrufen, was er auch immer wieder gemacht hat. Auch mal mitten in der Nacht, wenn es sein musste. Ich bin ja dann auch tatsächlich noch mal kurze Zeit Vorstand gewesen. Bin quasi interimsmäßig eingesprungen. Das ist jetzt eine Geschichte, die will ich jetzt hier nicht breitreten, warum ich dann quasi gegangen bin. Es hat dann einfach gelangt. Und bin bei 112 eingestiegen, was ich auch noch regelmäßig mache. Und irgendwie habe ich ja Projekte auch geleitet. Also irgendwie bin ich von dem Laden nicht weggekommen. Und ich merke schon, manchmal kommt schon der Geschäftsführer noch durch. Das ist so, das ist so ganz, da muss ich mich dann immer selber am Ohrläppchen packen und sagen, hey Alter, du bist nicht mehr Geschäftsführer. Also es gibt so Situationen, wo ich irgendwas beobachte, was mich nervt und das muss ich dann natürlich sofort kundtun. Ja, so.
Ja, das kriegt man halt dann auch nicht raus, ja. Wenn man dann einmal diese Sache gemacht hat. Und vor allem ja auch, wie du schon gesagt hast, du warst ja auch viel im Studio. Das heißt, du hast ja auch viel moderiert, du hast viel mit dem Praktisch zu tun gehabt. Wieso bist du nie eigentlich zum anderen Radio gegangen?
Was will ich da? Also ganz ehrlich, Domme, es ist tatsächlich so, ich habe mich in den frühen 90ern oder vielleicht war es sogar früher mal in einem Privatradio in Konstanz vorgestellt, als die gerade neu aufgebaut hatten und ich habe da eine Probesendung gemacht und ich fand, dass die ziemlich gut geworden ist. Und ich habe auch selber die Musik dazu ausgesucht und ich bin volle Knalle an die Wand gefahren. Also die haben mich sowas von abgebatscht. Also die haben mir ein richtig, richtig fieses Feedback gegeben. So nach dem Motto, du bist nicht für das Radio geboren, lass deine Finger davon. Ja.
Okay, krass.
So, und da habe ich gedacht, okay, so tickt ihr also. Ich habe diese Kassette gehabt, ich habe diese Kassette zurück mit der Absage geschickt bekommen und ich habe diese Kassette tatsächlich ein paar Leuten vorgespielt, weil ich einfach auch gesagt habe, hey, bitte seid jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich möchte wissen, wo ich in Zukunft stehe, wenn ich jemals auf die blöde Idee komme, sowas wieder zu tun. Gebt mir das offene Feedback, findet ihr das Mittel scheiße oder gut? Ja. Und alle haben jetzt gesehen, du hast eine geile Radiostimme, du hast geile Musik gespielt und du sprichst gut. Ich weiß nicht, was die haben. Und da ist mir klar geworden, dass das kommerzielle Radio einfach anders tickt. Ich war nicht für diese Art von Radio gemacht. Und ich habe dann tatsächlich immer wieder auch mal Sprecherjobs gehabt im Laufe der Jahre. Es ist nie ein wirklicher Job von mir geworden, aber ich habe tatsächlich ein paar Mal sogar ganz gut Geld dafür bekommen, dass ich meine Stimme irgendwelchen Produkten geliehen habe oder so. Aber mir war klar, in ein kommerzielles Radio brauchst du nicht. Da gehörst du nicht hin, die wollen dich gar nicht. Dazu bist du viel zu sehr Individualist.
Wo du aber garantiert keine Absage bekommst, auch nicht unserer Seite. Das ist ja zum Beispiel das große Ding. Du warst ja dann auf einmal, also du hast gesagt, Vorstand wurde dann, war dann wieder zu Ende.
War
Sendungen
einfach vorbei.
Lief weiterhin alles Mögliche. Und dann hast du Projekt wäre doch ganz schön.
Tatsächlich, das ist witzig, weil du lasst, Projekte habe ich tatsächlich schon gemacht. Projektleitung habe ich schon gemacht, wie ich noch Geschäftsführer war.
Da auch schon?
Ja, weil das damals für uns, wir haben ja deutlich weniger Geld gehabt als heute. Mhm. Wir haben ja Gott sei Dank durch den Erdrutsch in Stuttgart, hat sich ja ein bisschen was geändert in der baden-württembergischen Finanzierungslage der freien Radios. Wir sehen nicht, dass wir jetzt in einen Entenhausener Geldspeicher bauen, aber es ist deutlich besser, was ich sehr schön finde. Aber es war damals einfach immer so auch ein bisschen, wir müssen gucken, dass wir irgendwie Geld ranschaffen. Und eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, waren eben auch Projekte. Und ich wusste ungefähr, wie solche Sachen funktionieren. Und deswegen habe ich mir immer wieder auch Sachen einfallen lassen, wie man über die Brücke von Projekte zum Beispiel auch Kofinanzierung an Start bringen kann. Also sprich, mich selber zu finanzieren irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, meine Arbeitskraft zu splitten, was natürlich ging, weil ich ja selbstständig war. Ich war ja kein Angestellter von Radio Free FM, sondern ein Freiberufler. Und das öffnet dir natürlich gewisse Möglichkeiten. Und habe dann gesagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, weil ich war ja auch nicht 100% angestellt, sondern hatte ja auch freie Ebenen und habe in dieser Zeit dann auch gesagt, okay, ich kann ja auch Projekte betreuen. Und so kam ich rein. Und das ist dann aber auch so ein bisschen so geblieben. Das hat sich dann nach meiner Zeit als Geschäftsführer einfach auch so weitergetragen. Und dann kam eben diese glückliche Fügung, muss man sagen. Und da hat ja auch die Sabine Fratzke, die ja unser letztes eigentlich aktives Gründungsmitglied, das die immer noch mit von der Partie ist, jetzt hier im Gremium, die Idee, dieses Know-how, was ich mir durch das Donaufest, zu dem ich ja dann gegangen bin nach FreeFM als künstlerischer Leiter, dieses Know-how einfach doch mal in ein Projekt mit einzubringen und mal zu gucken, können wir denn vielleicht ein Projekt machen, das sich mit den Donauländern auseinandersetzt, weil da gibt es ja auch Radios, ja, das fängt freie Radios auch. Und so kam das dann, dass ich dann diese Danube Streamwave-Geschichte gemacht habe, ne?
Und da zitiere ich dich von vorhin, der Rest ist Geschichte. Geht jetzt in die dritte, gell? In die.
Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt zweimal mit der Landes Baden-Württemberg-Stiftung sehr schön und angenehm zusammengearbeitet. Und jetzt hat uns tatsächlich das Land angeboten, mit uns was zu machen. Und wir werden jetzt eine ganz neue Variante. Bisher waren wir sehr stark in der Musik verankert und im Radio machen. Und jetzt werden wir eine neue Geschichte an den Start bringen, sind aber noch ungelegte Eier, respektive ist es jetzt nichts, worüber man jetzt schon groß reden muss. Aber es geht weiter.
Es geht weiter. Und was mich interessiert, warum geht freies Radio weiter? Was macht's für dich aus? Warum sind freie Medien, freie Radios? Warum ist es so wichtig?
Boah, das ist natürlich, das ist ja so eine ganz, ganz große Frage. Da machst du jetzt im Prinzip ein ganz großes Fass auf.
Ich habe Durst, deshalb.
Ja. Also freie Radios sind natürlich, freie Medien, ja, sind natürlich weltweit vielleicht heute das eins der wichtigsten Instrumente, das noch in irgendeiner Form zu diesem Sumpf, zu dieser Untiefe der sozialen Medien, die ja eine Brutstätte für jeden dummen Scheißes, die es gibt, ja, irgendwo ein Ausgleich sind. Sind natürlich auch nicht umsonst sind freie Medien natürlich auch, oder ich sage jetzt mal unabhängige Medien, ich möchte da jetzt tatsächlich auch das Öffentlich-Rechtliche nicht ganz rausnehmen, weil auch ich bin tatsächlich einer der Menschen, die findet, dass gerade das Öffentlich-Rechtliche in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, auch wenn die Art und Weise, wie es finanziert wird, wie viel Werbung läuft, vielleicht nicht immer mein Geschmack ist. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es Medien gibt, wo man unabhängig von politischem Druck von links oder rechts, von oben oder unten, einfach sagen kann, was Sache ist, wo man seriösen Journalismus fordert. Den würde ich mir manchmal, ganz ehrlich, gerade auch bei freien Radios und bei freien Medien, also bei freien Radios, würde ich ihn mir manchmal gerne ein bisschen besser vorstellen, ein bisschen mehr Neutralität, ein bisschen mehr Ausgewogenheit würde ich mir bei so manchem Radio wünschen, weil ich finde es selber persönlich problematisch, wenn man Umstände anprangert und sich dann aber doch auf eine politische Richtung einschießt. Und vermeintlich ist ja die linke Seite immer die richtige Seite, und das finde ich persönlich einfach falsch. Aber umso wichtiger ist es, dass es freie Radios gibt, dass es freie Medien gibt, die einfach tatsächlich den Leuten, die es wenigstens hören wollen, ja, die Wahrheit sagt. Oder zumindest versucht, die Wahrheit rauszufinden.
Und Themen zu präsentieren, die halt dann woanders einfach auch nicht stattfinden
können. Genau, ja. Also man erlebt es ja jetzt wirklich dramatischerweise weltweit. Wir haben, wenn wir verschiedene Länder der Welt, und wir brauchen der große Bruder mit dem Sternenbanner, ja. Es ist abartig, wie ein Präsident, ja, ein demokratisch gewählter Präsident, ja, sich anschickt, wirklich Medien zu unterdrücken und zu manipulieren. Und ich meine, dann schauen wir rüber zu unseren Kollegen von Civil Radio. Den hat man im Dezember vergangenes Jahr einfach mal die UKW-Frequenz abgestellt, nach 25 Jahren. Ja, das sind Signale, die sind nicht gut, und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man kämpft. Wir sind natürlich hier in Mitteleuropa, wir sitzen sehr, sehr bequem in unseren Sofas. Der Kampf, der kann auch mal einfach vom Fernsehen stattfinden, und wenn wir ein Fähnchen schwingen. Ich greife mich da auch an der eigenen Nase. Und dann wird einerseits Fridays for Future wird verteufelt von vielen Menschen, weil da gehen junge Menschen auf die Straße statt in die Schule. Und ich sage aber, eigentlich ist das doch genau das Richtige, dass Menschen ihren Arsch hochkriegen. Woanders muss man nämlich tatsächlich für solche Sachen, sind Leute gestorben oder wird gekämpft. Und das sollte man nie vergessen. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum es wichtig ist, dass es parallel zu diesem Kampf, der immer wieder nötig sein wird im Laufe der Geschichte, da ist noch nicht der letzte ausgefochten, gehören für mich einfach, seit es eben den elektrischen Strom gibt und seit es die Möglichkeit gibt, gehören die Medien einfach mit dazu.
Man hört auch schon viel, da auch ja das Wunschdenken und auch deine Motivation auch mit raus, aber trotzdem vielleicht auf den Punkt gebracht, warum bist du nach jetzt dann doch knapp 15 Jahren immer noch dabei?
Weil es einfach total schön ist. Weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Tatsächlich bin ich jetzt nicht der politische Berichterstatter. Das war ich nie. Da bin ich auch nicht kompetent genug. Ich habe eine Meinung, die vertrete ich, aber die kann ich nicht untermauern. Ich könnte nie in ein politisches Streitgespräch eintauchen. Aber ich liebe Musik, und es ist so wunderschön, in einem Umfeld Radiosendungen machen zu können, wo, wenn ich mir das mittags das Radio anschalte und die Rotation höre, auch wenn ich manchmal davonlaufen könnte, wenn die Praktikanten, die gerade moderieren, wieder nur noch rumstockeln. Ja, es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle, und es gibt ja, aber die Musik, da geht mir das Herz auf, denke ich mir, wow, was haben die wieder für coole Musik, und dann meine Kollegen abends auch höre, die tolle Sendungen machen, und ich finde es einfach unwahrscheinlich schön, Teil dieser guten Radio-Musikfamilie zu sein.
Und wir sagen danke, dass du so lange schon dabei bist, und auch wir hoffen auf viele, viele weitere.
Ja, danke für die angenehme Stunde mit dir, und hat eigentlich auch echt Spaß gemacht, mal wieder drüber nachzudenken, was denn hier eigentlich so alles gelaufen ist.
Und ich glaube, da gibt es, wenn wir jetzt uns noch 3 Stunden länger einsperren würden, auch noch ein paar Geschichten mehr, aber die heben wir uns dann fürs 50-Jährige.
Genau, das machen wir doch mit, genau.
Dann, das war die Ausgabe mit Rainer Markus Walter, seinerseits Musikredakteur, Geschäftsführer, Vorstand, Projektbeauftragter, DJ aus Leidenschaft und dazu ein Musikliebhaber. So kann ich es doch eigentlich stehen lassen.
Ja.
Mein Name ist Dominik, und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Ciao.
25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.